Wie reagieren wir, wenn Dinge nicht ganz so laufen, wie wir sie uns vorgestellt haben? Nicht immer läuft ja alles rund. Zum Beispiel jetzt mit der Folie nicht ganz, aber die kommt gleich. Und manchmal kommt es ja anders, als wir es uns wünschen oder vorstellen. Und als Menschen, die Gott vertrauen, die mit ihm leben, wie gehen wir damit um? Zwei kleine Szenen. Szene 1, wir fliegen vor 10 Tagen zurück von USA, von dem Besuch bei Debbies Familie und unserer Tochter, landen auf dem Flughafen und unsere Koffer sind nicht auffindbar. Nach etwa einem Tag taucht der Koffer von Debbie auf, aber meiner ist irgendwo im Nirvana. In meinem sind die ganzen Geschenke drin, die wir gekauft haben für unsere Familie. Was mache ich? Klar, online irgendwelche Suchprogramme, das Ding ist nicht auffindbar. Als dann nach dem zweiten Tag immer noch kein Mensch überhaupt wusste, wo das Ding sein könnte, und leider erst dann, haben Debbie und ich uns zusammengesetzt und haben dafür gebetet. Wie es weitergeht, später. Szene 2. Vergangene Woche haben wir unsere Tochter Jessica nach Köln gebracht, wo sie die nächsten Semester studiert. Wir haben einen kleinen Anhänger gemietet, alles eingepackt, Auto voll, Anhänger voll. Wir fahren nach Köln. Ich habe nicht dran gedacht, ihr Zimmer mitten in der Innenstadt, die Straße ungefähr so breit wie die Bauhofstraße hier, also gerade ein Auto breit, keine Chance irgendwie zu parken mit dem Ding. Die wenigen Parkplätze, die da waren, waren natürlich alle belegt. Was mache ich jetzt? Es hat auch noch angefangen zu regnen. Was tue ich jetzt? Es kommt nicht immer so, wie wir uns das wünschen oder vorstellen. Nun, das sind jetzt zwei ganz simple, einfache Beispiele. Es gibt in eurem Leben viel wichtigere, dramatischere Erlebnisse auch, die nicht so laufen, wie wir es uns vorstellen, die anders sind, als wir es uns wünschen. Und ein Kollege, der vor wenigen Wochen in die Pension ging, hat mir die folgende Karte auf den Tisch gelegt. Ich habe sie euch gescannt, ich fand es lustig. Auf der Vorderseite steht, einfach mal locker bleiben. Für die Nicht-Muttersprachler Schwaben muss ich das wahrscheinlich jetzt übersetzen. Das heißt so etwas ähnlich wie einfach mal locker bleiben. Unsere Kinder würden wahrscheinlich sagen, chill doch einfach oder relax, was soll das? Einfach locker bleiben. Wir lesen jetzt einen Bibelvers aus dem Philipperbrief, der in diese Richtung geht, der aber ganz häufig falsch verstanden wird, weil man ihn aus dem Zusammenhang reißt. Wir sind ja im Philipperbrief in einer kleinen Predigtreihe. Erik hat die vor den Ferien begonnen. Ich habe noch vor den Ferien über Kapitel 1 und 2 gesprochen und ich möchte heute etwas zusammenfassend von Kapitel 3 und 4 sprechen. Und wir lesen als erstes den Text in Philipper Kapitel 4, Vers 13. Diejenigen, die Bibeln haben, schlagt mal auf der Seite 236. Das ist Kapitel 3 und 4 und bei dem Text werden wir auch mehrfach bleiben. Ihr könnt da ruhig den Finger drin lassen oder die Seite offen lassen. Kapitel 4, Vers 13. Allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. Luther übersetzt denselben Text. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Bei Luther, ich vermag alles, das klingt so ein bisschen nach, ich kann das, ich krieg das schon hin. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Im Englischen ist es noch schöner, da heißt es, I can do all things. Ich kann alles. I can. Yes, we can. Wir schaffen das, wir packen das an. Und in der zweiten Hälfte von diesem Vers ist ja gleich auch gesagt, warum wir alles können, nämlich weil wir einen haben, der uns stark macht. Also hier Muskeln, wir können. Ärmel hochkrempeln, anpacken, wir schaffen das schon. Die Genfer Übersetzung übersetzt etwas anders, die sagt, nichts ist mir unmöglich. Klingt für mich fast ein bisschen wie die Werbung von Toyota, nichts ist unmöglich. oder ein bisschen wie die Werbung vom Baumarkt Praktiker, geht nicht, gibt's nicht. Finde ich schön, die Werbung. So nach dem Motto, wir kriegen das hin. Du kannst kommen, auch wenn du vielleicht nicht der tolle Handwerker bist, geht nicht, gibt's nicht, das wird was werden. Elberfelder Übersetzung übersetzt ein bisschen korrekter und sagt, alles vermag ich. Und dieses Vermag ist schon etwas eher auch in der Richtung dieser Übersetzung hier, die eigentlich die beste ist. Ich kann alles, aber es heißt nicht, für mich gibt es keine Grenzen, geht nicht, gibt es nicht, nichts ist unmöglich, sondern ich komme mit allem klar. Ich kriege das irgendwie hin. Wenn wir diesen Vers, und der wird häufig geschrieben auf Geburtstagskarten, Konfirmationskarten, als Jahreslosung am Kühlschrank, dann lesen wir das gerne so wie, ich kann doch. Also, und zwar schon, weil Gott mich stark macht, ja, aber das kriege ich hin. Wenn wir jetzt mal das Umfeld dieses Verses schauen, dann merken wir, das ist ein ganz anderer Kontext. Wenn ihr schaut, Kapitel 4, jetzt nicht nur den Vers 13, sondern jetzt die Verse 4, Kapitel 4, die Verse 10 bis 14. Da heißt es, ich freue mich sehr und danke Gott, dass ihr euch wieder um mich sorgt. Erinnert euch, Erik hat uns erzählt, dass dieser Philipperbrief ja eigentlich ein Dankesbrief war von Paulus, der ein Geldgeschenk bekam und sich nun bedankt hat für dieses Geschenk, das ihm überbracht wurde. Also er sagt, ich freue mich, dass ihr für mich sorgt, dass ihr mir was gegeben habt. Jetzt geht es aber weiter. Ich weiß, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit, mir zu helfen. Nicht, und jetzt wird es langsam, spitzt sich zu auf diesen 13. Vers, den wir schon gelesen haben. Nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe. Ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Und jetzt kommt der Vers 13, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Aber es war trotzdem richtig von euch, mir in meiner jetzigen schwierigen Lage zu helfen. Das war die Neues Leben Übersetzung. Im Original ist der Vers 13 hier noch nicht mal der Beginn eines Satzes, sondern eigentlich die Fortsetzung vom Satz aus Vers 12. Es geht dort weiter. Und was steht in Vers 12? Wir haben es hier noch vor uns. Ob ich wenig habe oder viel. Ob mein Magen voll ist oder leer. Ob ich Überfluss habe oder Mangel, sagt Paulus. Und dann mündet das in den Vers 13. Ich vermag alles. Ich ertrage das. Es ist mir möglich durch Christus, der mich stark macht. Paulus sagt also im Zusammenhang von diesem Vers, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen. Ich habe gelernt, klar zu kommen, ob so ist oder gerade das Gegenteil. Ganz viel oder ganz wenig. Hunger oder voller Magen. Voller Geldbeutel oder finanzielle Not. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich habe gelernt, damit zu leben. Ich habe gelernt, mit Not und Überfluss zu leben. Und diese Aussage ist ja noch viel krasser, noch viel deutlicher, wenn wir uns vergegenwärtigen, in welcher Situation Paulus diesen Brief geschrieben hat. Diejenigen, die die letzten zwei Mal da waren, wo wir über den Philipperbrief gesprochen haben, erinnern sich vielleicht, Paulus hat den Brief im Gefängnis in der Todeszelle von Rom geschrieben. Also in einer ganz schwierigen Situation. Und wenn wir sagen Gefängnis in Rom, lesen wir das so ein bisschen drüber, aber übersetzen wir uns das in die Zeit von heute, dann ist das so etwas Ähnliches wie ein Strafgefangenenlager in Russland oder in Nordkorea, in dem Paulus hier sitzt. Und er schreibt an eine Gemeinde in Philippi, die zwar im heutigen Griechenland ist, aber damals römisches Reich war. Das heißt, die genauso diese Verfolgung erlebt hat. Wenn wir den Philipperbrief lesen, stellen wir an vielen Stellen fest, dass es Paulus sehr bewusst war, dass nicht nur er im Gefängnis, sondern auch die Gemeinde in Philippi in Verfolgung war. Und in dieser schrecklichen Situation von Verfolgung und Folter und Gefangenschaft, da sagt Paulus diesen Vers: Ich kann mit allem umgehen, ob es viel ist oder wenig. Ob es jetzt die Ketten sind in meinem Gefängnis in Rom oder die Freiheit, die ich vorher genossen habe. Und deshalb ist es auch so frappierend, dass Paulus diesen Philipperbrief schreibt und das Hauptthema ist eigentlich Freude und Dankbarkeit. Es ist für mich fast unverständlich, wie Paulus in dieser schwierigen Situation den Freunden in Philippi den Brief schreibt und immer wieder von Freude und von Dankbarkeit spricht. In Kapitel 4, Vers 4, ein Vers, den viele von euch auswendig kennen: Freut euch im Herrn, und ich betone es noch einmal, freut euch, sagt Paulus im Gefängnis an eine Gemeinde in Verfolgung. Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht, und dankt ihm. Durchzogen ist dieser Brief von diesen Grundgedanken, Gott zu danken und sich zu freuen. Und es mündet dann in die Aussage, ich kann damit leben. Immer locker bleiben, würde man schwäbisch ja sagen. Wenn wir diesen Brief von Paulus an die Philipper in diesen letzten beiden Kapiteln, also Kapitel 3 und 4, etwas im Zusammenhang sehen, dann fallen mir drei Facetten auf, wie Paulus das sagen kann. Weil es für mich so überraschend ist. Also ich hätte doch alles erwartet, aber nicht Dankbarkeit, Lob und es ist eigentlich alles klar, ich komme mit allem klar, von einem Menschen, der in dieser schwierigen Situation an eine Gemeinde in dieser schwierigen Situation schreibt. Drei Facetten, die mir aufgefallen sind und die ich sehr wichtig finde, auch für uns. Das erste: Warum kann Paulus so zufrieden sein? Ich bin allem gewachsen, ich kann damit leben, ich kann damit umgehen durch den, der mich mächtig macht. Das ist praktisch die zweite Satzhälfte, habe ich hier etwas angestrichen. Durch den, der mich kräftig macht. Paulus weiß, die Kraft kommt nicht von ihm, sondern kommt von Gott. Und das nimmt schon eine ganze Menge weg von diesem Yes, we can, ja, ich kann und es wird und ich kann hier alles. Schon allein diese zweite Satzhälfte macht klar, ich kann ja gar nichts. Es ist die Kraft dessen, der in mir wohnt, Gott, der mich überhaupt dazu befähigt. Und wenn wir die zwei letzten Kapitel lesen, dann fällt uns auf, dass Paulus das nicht nur für die eine konkrete Situation in seinem Leben sieht, wo er jetzt in Gefangenschaft lebt oder die Gemeinde in der Verfolgung, sondern Paulus beschreibt am Anfang von Kapitel 3 sehr ausführlich, was für ein guter Jude er war. Er war so ein richtiger Jude, sagt er da. Stamm von Benjamin. Luther übersetzt Hebräer von Hebräern. Neuere Übersetzungen sagen, also wenn schon mal jemand Jude war, ich bin einer. Also das sagt Paulus hier, ich bin ein Jude, Hebräer von Hebräern, nach allen Regeln der Kunst und der jüdischen Gesetzgebung beschnitten, Pharisäer, Stamm Benjamin, also das ist ein Jude, wenn wir einen suchen. Und dann macht Paulus diese eigentümliche Aussage in Kapitel 3, Vers 7, Er sagt, früher hielt ich die Dinge für außerordentlich wichtig. So dieses Gesetze halten, und ist ja bei ihm gegangen bis dahin, dass er die Gemeinde verfolgt hat, aus diesem Eifer heraus. Und er sagt, ich habe das für wichtig gehalten, aber jetzt betrachte ich sie alle als wertlos. Als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erschien mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Das heißt, Paulus sagt, ich habe hier etwas anderes gefunden. Es hängt nicht von mir ab. Nicht von dem, dass ich ein toller Jude bin und die Gesetze halte und so richtig da. Er sagt, nee, das ist alles für mich wie verloren. Es ist wie wertlos. Was wirklich hält und wirklich trägt, ist Gott. Paulus weiß, für sein Leben, auch für seine Beziehung zu Gott, das alles kommt gar nicht von ihm, sondern es kommt von Christus. Wir beginnen jetzt vielleicht so ein bisschen zu verstehen, wie Paulus zu dieser Aussage kommen kann. Ich kann damit leben, ich habe es gelernt, damit umzugehen, weil er mich kräftig macht. Es hängt gar nicht von ihm ab, es hängt nicht von seiner Leistung ab, sondern alles ruht und dreht sich um Jesus Christus. Vielleicht würde ich auch etwas gechillter und relaxter sein, gelassener, vertrauensvoller, wenn ich mir das vor Augen halte. Ich kann zu meinem Leben nicht einen einzigen Tag dazu tun, sagt die Bibel, weil derjenige, der jedes Haar auf meinem Kopf gezählt hat, für mich sorgt. Ich lebe aus der Kraft, die gar nicht von mir kommt, sondern die von Gott kommt. Und deshalb kann Paulus auch fast, also für unsere Begriffe fast ein bisschen wie naiv sagen in Kapitel 4, Vers 6, sorgt euch um nichts. Wieder Paulus in der Todeszelle. Sorgt euch um nichts. Locker bleibe. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm dafür. Erinnert euch noch an meinen Koffer, der da im Flughafen irgendwo im Nirvana war, als wir dann gar nicht mehr wussten, was wir zu tun hatten und eben leider erst dann, haben wir uns hingesetzt und wirklich dafür gebetet. Es war der absolute Hammer. Es war ungefähr 11 Uhr abends. Ich war schon im Nachtanzug, so kurz vorm Einschlafen. Wir haben dafür gebetet. Mein Handy klingelt 20 Minuten später. Der Kurier steht vor der Tür und sagt, oh, Ihr Koffer ist da. Ich bin mit dem Schlafanzug runter, das hat mir dann gar nichts mehr ausgemacht. Hauptsache, mein Koffer mit den Geschenken war wieder da. Es war der absolute Hammer. Sorgt euch um nichts. Ich konnte diesen Koffer nicht finden. Selbst wenn ich an den Flughafen gefahren wäre, hätten die mich ja gar nicht reingelassen, aber irgendwie Koffer suchen ist ja völlig dumm. Sorgt euch um nichts, sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Locker bleibe. Aber eben nicht nur einfach locker bleiben, sondern Paulus sagt hier, ihr wisst, wo ihr mit euren Sorgen hinkommt, denn all das kommt nicht von uns, sondern von Gott. Die Geschichte mit dem Auto und dem Anhänger, das war genauso der Hammer. Kölner Innenstadt, null Chancen Parkplatz. Wir fahren einmal um den Block und genau vor dem Haus von Jesse sind zwei Parkplätze frei. So was passiert nicht in Köln. Und als ich dann rückwärts eingeparkt habe mit dem Anhänger, also nicht ganz so leicht, war das Auto vor uns, ist er ausgestiegen, hat gesagt, oh, ich kann noch ein bisschen nach vorne fahren, dass Sie mehr Platz haben. Es hat geregnet wie aus Kübeln. Wir waren so dankbar. Sorgt euch um nichts. Gott sorgt für euch. Das sind jetzt ganz kleine Beispiele. Wenn ihr die Situation in eurem Leben dazu nehmt, ist aber trotzdem die Aussage dieselbe. Sorgt euch um nichts. Auch nicht um einen unwichtigen Parkplatz. Auch nicht um einen Koffer, den man nicht findet. Hier steht wirklich nichts. Nichts. Er sorgt für euch. Warum konnte Paulus so entspannt bleiben, war der erste Punkt. Weil er weiß, dass es von Gott kommt. Die Kraft kommt von Gott. Ein zweiter Punkt, Paulus hat ein Ziel vor Augen. Kapitel 3, Vers 12 bis 14, auch ein Text, der in der Lutherbibel dick gedruckt ist, weil er sehr häufig und sehr gern gelesen wird und wichtig ist. Da heißt es hier, ich will nicht behaupten, ich hätte das alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen. aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich das alles mein Eigen nenne, weil auch Christus mich ja schon sein Eigen nennt. Nein, liebe Freunde, sagt er hier, ich habe es noch nicht ergriffen. Ich habe noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. Paulus hat ein Ziel. Er spricht hier im Vers 14 von dem Rennen, das er rennt, auf dieses Ziel hin. So sehr war Paulus auf dieses Ziel konzentriert, dass er sogar sagt hier in Vers 13, ich vergesse, was hinter mir ist. Ich lasse das zurück, ich konzentriere mich auf das Ziel. Und alle, die schon mal gerannt sind, die wissen, dass das genau das ist, was man tut. Man denkt nicht an die Kilometer, die man hinter sich hat, sondern man denkt an das, was man erreichen möchte. Ich lasse nicht zu, sagt Paulus, dass die Vergangenheit mich abhält, auf das Ziel hinzurennen. Warum kann er so sagen, ich kann damit leben? Ich habe gelernt, damit umzugehen, ob viel oder wenig, ob schwierig oder einfach, weil Paulus auf das Ziel schaut. Und bei Paulus wäre in der Vergangenheit, wo er sagt, indem ich die Vergangenheit vergesse, die Vergangenheit von Paulus war durchaus schwierig. Er hatte Menschenleben auf dem Gewissen, hat Menschen umgebracht von der Gemeinde. Er denkt auch nicht an seine Krankheit, Stichwort Stachel im Fleisch. Er denkt vielleicht auch nicht an die Ungerechtigkeit und Willkür, warum er überhaupt im Gefängnis ist. Wie kommt es dazu, dass er, Paulus, der nicht wirklich etwas falsch gemacht hat in seinem Dienst in der Gemeinde, jetzt im Gefängnis sein muss? Er sagt, ich lasse all das in der Vergangenheit mich gar nicht aufhalten. Ich gehe auf das Ziel zu. Das Ziel im Auge. Ewigkeit im Blick. In der Todeszelle in Rom. Einige Verse weiter in Kapitel 3, Vers 20 sagt Paulus, unsere Heimat, unsere Heimstätte, unsere Bürgerschaft ist im Himmel. Er hat diese Perspektive. Er weiß, da gibt es ein Ziel, das über seine jetzige Situation hinausgeht. Oder in Vers 4, Kapitel 4, Vers 5, denkt daran, der Herr kommt bald. Wir merken an mehreren Stellen in diesem Brief, das war für Paulus so klar. Ich lasse das hinter mir und ich konzentriere mich auf das, was kommt und ich habe diese Perspektive der Ewigkeit. Wenn wir jetzt die Kamera wieder schwenken auf unser Leben, auf unsere Situationen, unsere Themen, was uns oft abhält, diese Gelassenheit von Paulus zu haben, der einfach sagt, ich ertrage alles, ich kann damit leben, ich habe es gelernt, damit zu leben, ist der fehlende Blick häufig oder manchmal für dieses Ziel, für diese weitere Perspektive. Auch wenn wir die gegenwärtige politische Situation anschauen. Erik hat ja davon berichtet vorher und davon gesprochen, Krisenherde auf unserer Welt. Wenn wir das nur das sehen, dann können wir nicht locker bleiben. Wenn wir das aber einbetten in einen breiteren Zusammenhang, zu sagen, es gibt etwas darüber hinaus, es gibt diese Ewigkeit, auch wenn mir das quer im Magen liegt, wenn ich es überhaupt nicht erklären kann, es gibt die weitere Perspektive. Und Paulus beschreibt sogar das Gegenteil von Menschen auch. Er spricht von Menschen, die für die Gemeinde ein Problem darstellen in Kapitel 3, Vers 19 und sagt, ihr, also den Menschen, ihr Gott ist ihr Bauch. Sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten und sie denken an nichts anderes. Und es ist gerade nicht diese Perspektive, an nichts anderes als das Leben auf dieser Erde. So, Perspektive hier und ich und mein Bauch und mir geht's gut, meine Wellness, mein Leben, meine Gesundheit, Hauptsache mir geht's gut. Ich muss euch nicht erzählen, dass es viele Menschen gibt, in eurer Umgebung, bei der Arbeit, auf die diese Beschreibung eigentlich relativ gut zupassen würde. Wie oft habt ihr schon beim Geburtstag gehört, Hauptsache gesund. jedes Mal höre ich das, unzählige Male. Wenn es wirklich stimmt, Hauptsache gesund, dann bricht ein ganzes Kartenhaus zusammen, wenn ich eben nicht gesund bin, wenn Krankheit oder Leiden kommt. Warum kann Paulus sagen, ich habe gelernt, damit umzugehen? Ich habe gelernt, mit viel und mit wenig, mit Not und Mangel, aber auch mit Überfluss zu leben. Er hat ein Ziel vor Augen, das größer ist, das weiter ist. Und ich meine damit gar nicht so ein billiges Don't worry, be happy, so drüber weg unter den Teppich kehren, dumm, es ist ja alles nicht so schlimm. Das ist gar nicht Paulus Ansatz. Paulus sagt, in dieser Not, in der Gefängniszelle, in der Verfolgung, angesichts seiner Ermordung dort im Gefängnis, sagt er, aber es gibt mehr. Es gibt diese Perspektive, die weiterreicht. Und ein letzter Punkt. Paulus richtet seinen Blick auf Positives. Paulus richtet seinen Blick auf Positives. Vers 8 und 9 in Kapitel 4. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch was sagen. Luther übersetzt das etwas anders. Luther sagt weiter oder sowas ähnliches. Er sagt Kapitel 4, Vers 7. Er sagt weiter, liebe Brüder. Ist eine nette Übersetzung. Ich finde die hier von dem Guten Nachricht eigentlich sehr schön. Ich muss euch zum Schluss noch was sagen. Ich stelle mir da den Paulus so vor in der Zelle und er sagt, das muss ich euch noch sagen. Das ist noch ganz wichtig. Denkt bitte dran. Und er sagt dann Folgendes, konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Warum kann Paulus sagen, ich kann damit leben, ich habe es gelernt, damit umzugehen, weil er das Positive sieht. Schaut mal die Nachrichten an, ist ganz egal, welches euer Lieblingssender ist. Schlag mal die Zeitung auf. Beim Mittagessen in der Kantine, wenn ich höre, links und rechts, was meine Kollegen und Mitarbeiter sprechen, um ehrlich zu sein, ist eigentlich immer dasselbe, ist negativ. Wenn es nicht regnet, dann freut man sich nicht an der Sonne, sondern die Trockenheit ist schrecklich. Wenn es regnet, sagt man nicht, oh super, jetzt haben wir endlich Wasser, sondern dann ist ja schlechtes Wetter. Die Steuern sind zu hoch, die Löhne zu niedrig, die Politiker natürlich viel zu zögerlich und zaghaft, die Reichen sind meistens zu reich, die Armen zu arm. Immer, also es ist praktisch immer negativ. Und der Chef ist sowieso blöd und die Corona-Regeln auch. Also es ist, du findest, wenn du irgendwas aufmachst, kaum etwas Positives. Die Stuttgarter Zeitung hat jetzt begonnen, auf einer Seite einen Artikel, jedes Mal, jeden Tag, etwas Positives zu sagen. Sie nennen das dann Helden des Alltags. Und dann kommt so eine kleine Story mit etwas Positivem. Von einer Seite wahrscheinlich, keine Ahnung, 30, 40 Seiten, zumindest ein kleiner Artikel. Weil sie vielleicht auch gemerkt haben, das alles andere ist eigentlich negativ. Und es geht uns persönlich ja nicht anders. Wenn man fragt, wie geht's dir? Was sagst du? Jetzt klassisch Urlaub, man kommt zurück, wie war dein Urlaub? Ja, was fällt mir ein? Der Koffer war weg, der Flug, langer Flug mit irgendwelchen Masken. Solche Dinge fallen mir ein. Ich könnte auch erzählen von Superlandschaften, vielen tausend Kilometer, die wir ohne Unfall gefahren sind, tolle Begegnungen mit unserer Familie, also wunderschöne Dinge, aber was kommt so als erstes, ist wahrscheinlich eher das Negative. Und nun, liebe Freunde, sagt hier der Paulus, lass mich noch eins sagen. Eins ist mir noch wichtig, schaut doch auf das, was war. Ich habe es euch nochmal unterstrichen, diese Begriffe, das, was wahr, was anständig, was gerecht ist, was liebenswert und rein, bewunderungswürdig, also Auszeichnung und Lob verdient, denkt doch dem nach. Und übrigens gilt das auch für Menschen. Wenn ihr heute nachher heimfährt und über mich und den Gottesdienst und alles redet, was wahr, anständig, gerecht, rein, liebenswert, bewunderungswürdig, Auszeichnung und Lob verdient. Wir könnten uns mal anstrengen, so auch über andere Menschen zu denken, so über andere Menschen zu reden. Paulus sagt, liebe Freunde, da habe ich noch was. Bitte nehmt es doch mit. Und wahrscheinlich meint er auch uns damit. Ich möchte zusammenfassen. Paulus sagt, ich habe gelernt, in schwierigen Situationen zu leben. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Nicht aus mir selber, sondern der erste Punkt, aus der Kraft, die von Gott kommt. Der zweite Satz, die zweite Satzhälfte, durch den, der mich mächtig macht. Warum kann Paulus das sagen? Erstens, weil er das verstanden hat. Zweitens, weil er ein Ziel vor Augen hat. Eine Ewigkeitsperspektive, die über die derzeitige, sehr, sehr schwierige Situation bei ihm hinausgeht. Und zum Dritten, weil Paulus es gelernt hat und auch uns und die Gemeinde in Philippi auffordert, auch das Positive zu sehen. Das nehme ich für mich, das möchte ich lernen, da möchte ich wachsen. Wir beten. Jesus, auch in unserem Leben geht nicht immer alles rund und so, wie wir es uns wünschen. Und wir möchten von Paulus lernen, zu sehen, dass es eigentlich gar nicht auf uns darauf ankommt, sondern auf dich und deine Kraft. Und dass du Dinge schaffen und in Bewegung setzen kannst, die wir Menschen nicht im Traum irgendwie so erreichen könnten. Wir können ruhig sein in dir, weil du wirkst. Hilf uns, auch über unsere unmittelbare Situation hinaus die Perspektive deiner Ewigkeit zu sehen. Damit wird die eine oder andere Sorge auch kleiner, wenn wir merken, dass im Verhältnis zu dem, das vielleicht gar nicht so wichtig ist. Hilf uns, dich zu sehen, deine Möglichkeiten, deine Herrlichkeit. Und hilf uns auch, das Positive zu sehen in Situationen, in Menschen, in Geschwistern, in Menschen, mit denen wir zu tun haben. Wir möchten lernen, Stück für Stück und Schritt für Schritt mit Paulus wirklich sagen zu können, ich kann damit leben, ich habe es gelernt, damit umzugehen, weil du Gott, uns kräftig machst. Amen.